Letzte Woche hatten wir das Thema Meditation oder wie kann ich Gottes Stimme hören? Und Meditation so als eine Technik, wo wir einfach wirklich ruhig werden wollen vor Gott und wirklich darauf hören wollen, was Gott uns zu sagen hat. Und wenn ich letzte Woche euch gefragt hätte, ja, wie viele von euch könnten meditieren oder wie viele von euch meditieren regelmäßig, alleine weil dieser Begriff schon so eine fernöstliche Anhauchung hat, hätten sich da wenige gemeldet. Nun, heute soll es darum gehen, wie reden wir mit Gott? Wir nennen das auch in der Fachsprache Gebet. Und jetzt frage ich euch, könnt ihr beten? Und ich sehe einen Kopfnicken, ich sehe, dass manche Leute Ja sagen. Ich finde es auch stark, wenn Leute Nein sagen. Ich höre manchmal, dass wenn jemand sagt, Herr, beten, wie geht das? Dann sagt man, ja, du kannst mit Gott reden wie mit einem Freund. Und das ist richtig, aber es fasst das Ganze auch irgendwie zu kurz. Und ich glaube, beten ist nicht so etwas, was so schwarz-weiß ist. Also schwarz-weiß, das kenne ich gerade aus den Kinderbüchern. Da habe ich jetzt mit Benaja ein Buch gelesen, der will ein Hase lernen, Eier zu legen, weil der Osterhase werden will. Der geht zum Raben, fragt ihn, zeig mal, wie man Eier legt. Und der Rabe sagt, das kann man oder das kann man nicht. Und manchmal denken wir, das ist ja auch bei vielen Sachen so. Und auch beim Beten könnte es doch so sein, dass wir sagen, ja, das kann man oder das kann man nicht. Es gibt eine Sache, die finde ich sehr faszinierend. Und zwar die Jünger von Jesus, also wir springen jetzt mal 2000 Jahre in die Vergangenheit. Das waren Männer aus verschiedensten Schichten. Das waren Fischer, das waren auch Leute, die im Finanzwesen waren. Manche Menschen davon hatten vorher weniger mit Gott zu tun, andere hatten schon mehr mit Gott zu tun. Aber ich glaube, die kannten sich relativ gut aus in der jüdischen Kultur. Die konnten manche der Psalme auswendig, die haben regelmäßig das Schema Israel gebetet. Also die wussten wirklich eigentlich, wie man betet. Die sind auch mal nach Jerusalem gegangen, um dort dann im Tempel ein Opfer zu bringen und um dann dort im Tempel zu beten. Also eigentlich muss man sagen, die haben es richtig drauf zu beten. Und dann werden die auch noch Jünger von Jesus. Die sehen Jesus zu dem Zeitpunkt vielleicht nur als Prophet, vielleicht ahnen sie schon, dass es der Messias ist. Aber sie nehmen was wahr. Sie nehmen wahr, wie Jesus betet. Und an einem Punkt, da fragen die Jesus und sagen, Herr, lehre uns zu beten. Irgendwas an der Art und Weise, wie Jesus gebetet hat, hat die fasziniert. Die haben gemerkt, der betet anders als wir. Sein Gebet, das geht irgendwie tiefer. Der hat irgendwie eine tiefere Beziehung zu Gott. Und dann sagt er, Herr, lehre, und dann sagen sie, Herr, lehre uns beten. Wenn man sie vorher gefragt hätte, könnt ihr beten, würden die bestimmt sagen, ja, wir beten regelmäßig. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Perspektive, dass wir sagen, ja, wir können vielleicht schon beten, aber unser Gebet kann auch inniger werden, unser Gebet kann auch tiefer werden. Und jetzt möchte ich so ein paar Sachen sagen, die Jesus dann dazu sagt. Und ich werde so drei Aspekte nehmen. Und zuerst erzähle ich euch mal ein Gleichnis, was Jesus dann auch erzählt hat. Ich werde es mal mit eigenen Worten erzählen. Und zwar erzählt er von einer Witwe. Eine Frau, ihr Mann ist gestorben. Und man muss wissen, zur damaligen Zeit hatten Frauen sehr wenig Rechte. Frauen durften oftmals gar nicht arbeiten. Frauen konnten nicht einfach jemanden verklagen. Frauen waren immer auf einen Mann angewiesen, dass der Mann irgendetwas macht. Und diese Frau war jetzt eine Witwe, ihr Mann war gestorben und dementsprechend war sie total auf sich allein gestellt. Und es gab eine Situation, wo ein anderer Mann ihr Unrecht getan hat. Und sie hatte dieses Problem, dass sie jetzt irgendwie es schaffen musste, wieder zu ihrem Recht zu kommen. Das Problem ist, der Richter in der Stadt, da war bekannt, dass der, ja ich sag mal, ein wenig korrupt war und dass er den Leuten gerne geholfen hat, die ihm auch viel gegeben haben. Das war für die Frau nicht möglich. Aber die Frau sieht als einzige Option, dieser Richter, der kann mir zu Recht verhelfen. Also geht sie zum Richter hin und bringt ihr Anliegen vor dem Richter und sagt, Herr Richter, ich habe dieses Problem mit dem, der hat mir Unrecht getan, und du kannst mir zurecht verhelfen. Und der Richter fragt, ja, was kannst du denn dafür geben? Ja, sie hatte nicht viel zum Geben. Sagt er, ja, das interessiert mich nicht. Geh mal weg, Ich habe viele andere Fälle, die viel interessanter für mich sind. Der Frau wurde nicht geholfen. Nun geht die Frau nach Hause und überlegt sie, was sind ihre Optionen? Nun, sie könnte versuchen, auf eigene Faust eine Lösung zu finden. Dass sie sagt, okay, ich muss eben versuchen, selbst mir zurechtzuhelfen. Und wenn es ein Problem wäre, was man irgendwie selbst lösen könnte, dann hätte sie das ja schon von vornherein gemacht. Aber das Problem, was die Frau hat, ist ein Problem, was für sie selbst unüberwindbar ist. Das heißt, diese Option geht für sie gar nicht. Sie könnte auch sagen, ach, ich arrangiere mich einfach damit. Dann ist dieses Problem halt in meinem Leben und dann versuche ich so ein bisschen da drumherum zu leben. Das wäre einfach aufgeben, resignieren. Aber das ist in ihrem Fall auch keine Option, beziehungsweise das würde das Problem ja auch nicht lösen. Ja, was hat sie noch für eine Option? Der Richter, der könnte ihr helfen, aber der hat schon Nein gesagt. Aber es ist ihre einzige Option. Also geht sie nochmal zu einem Richter hin. Sie geht nochmal zu einem Richter hin, spricht vor dem Richter vor und der Richter sagt wieder Nein. Jetzt könnte ich das gleiche Gedankenspiel nochmal wiederholen und nochmal sagen, die Frau geht nach Hause, überlegt, was ihre Optionen sind. Die einzige Option, die diese Frau hat, ist, dass der Richter ihr um Recht wird, ihr Recht verschafft. Das heißt, sie geht jedes Mal wieder, jeden Tag einmal, vielleicht sogar zweimal, geht sie zum Richter hin und spricht vor diesem Richter vor. Und das geht nicht nur einen Tag so, das geht nicht nur zwei Tage so, das geht vielleicht sogar bis zu zwei Wochen oder sogar zwei Monate lang so. Wie verzweifelt muss man sein, dass man, ich sag mal schon 60 Mal, seit zwei Monaten geht man jeden Tag zu dem Richter hin und jeden Tag wird man wieder abgelehnt. Wird diese Frau wirklich hoffnungsvoll und vertrauensvoll zum Richter gegangen sein und gesagt sein, ja, heute wird er mir zu meinem Recht verschaffen. Ich finde, es hört sich sehr verzweifelt an. Aber diese Frau weiß, der Richter kann ihr Problem lösen. Also geht sie wieder zum Richter hin. Dann an einem Punkt, da sagt der Richter, der sagt das auf eine sehr unschöne Art und Weise, er sagt, ich vertraue weder Menschen und Gott, also mir ist nur wichtig, wie es um mich steht und um mein Geld. Aber diese Frau, die nervt mich so dermaßen, ich werde jetzt einfach zum Recht verschaffen, damit sie mich nicht weiter nervt. Und plötzlich ist ihr Problem gelöst. Jesus erklärt das Gleichnis danach auch und er sagt, es ist so wichtig, dass wir beständig beten, dass wir mit unseren Problemen immer wieder zu Gott kommen. Und jetzt stellen wir uns mal uns in dieser Lage vor. Ich habe ein Problem und ein Problem, was ich selbst nicht lösen kann. Also bete ich zu Gott. Und was passiert? Nun, ich sag mal, es gibt keine sichtbare Gebetserhörung. Ich formuliere es mal so. Ich denke, was viele von uns machen, ist, dass wir dann einfach aufgeben, die Sache vergessen oder die Sache vielleicht in der Woche nochmal ansprechen. Aber Jesus sagt, nein, wir sollen beständig beten. Denn wenn ich jetzt keine sichtbare Gebetserhörung habe und dann wieder nach Hause gehe oder ich bin schon zu Hause, weil ich zu Hause gebetet habe und dann überlege ich mir, was sind meine Optionen? Kann ich selbst das Problem angehen? Nun, und dann wäre es ja kein unüberwindbares Problem. Aber es gibt Probleme, die können wir nicht selbst angehen. Arrangiere ich mich einfach mit dem Problem? Sage ich, ja, ich sag mal, wenn Gott mir da nicht geholfen hat, dann wird das schon seine Gründe haben. Wir sagen auch immer, so wie Gott möchte oder so wie Gott will, sein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Das ist dann so eine fromme Art, dann aufzugeben. Denn Jesus sagt, wenn wir ein Anliegen haben, dann sollen wir beständig zu Gott beten. Das heißt, dann bete ich wieder. Und wenn mir dieses Anliegen wichtig ist, dann bete ich jeden Tag. So lange, bis das Gebet erhört worden ist. Und Jesus sagt, dass Gott, der Vater, schnell auf diese Bitte reagieren wird. Dass er sich nicht lange warten lässt wie der Richter. Jesus sagt, wenn selbst die ungerechten Menschen in der Welt auf Hartnäckigkeit reagieren, wie viel mehr wird dann Gott, der uns liebt, auf unsere Hartnäckigkeit reagieren? Und dann sagt er was ganz Interessantes. Dann sagt er, aber wenn ich wiederkommen werde, wie viele Menschen wird es geben, die so einen Glauben haben? Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Knackpunkt. dass vielleicht unser Glauben zu klein ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Wie groß ist unser Glauben? Und eigentlich muss ich die Frage anders formulieren, denn ich denke, es kommt nicht darauf an, einen großen Glauben zu haben, sondern es kommt darauf an, dass wir einen Glauben an einen großen Gott haben. Die Frau wusste, dass der Richter ihr zu ihrem Recht verschaffen kann. Deswegen ist sie immer wieder zu ihm hingegangen. Glauben wir, dass Gott unsere Probleme lösen kann? Und wir sagen jetzt ja. Aber ich denke schon, dass wir im Erwachsenwerden manchmal das so ein bisschen verlernt haben. Und dafür möchte ich mal auf die Sicht von Kindern wieder zurückgehen. Ich erzähle mal eine Geschichte von mir. Da war ich noch ein bisschen kleiner Stöpsel. Und ich bin immer ganz gerne mit meinem Papa, habe ich so Wettrennen gemacht, dass wir um die Wette gerannt sind. Und dabei habe ich auch ganz oft gewonnen. Ich war erst schließlich ziemlich schnell. Aber einmal, da hat mein Vater so richtig durchgezogen. Da ist er gesprintet. Und er war so schnell. Ich wusste, das ist der schnellste Mann der Welt, mein Papa. Nun, wo ich größer geworden bin, habe ich natürlich festgestellt, dass mein Papa nicht der schnellste Mann der Welt ist. Andersrum merke ich das gerade bei meinem Sohn. Mein Sohn, der spielt sehr gerne und dabei gehen auch Sachen kaputt. Dabei kriegt mal eine Seite in einem Buch einen Riss oder bei einer Playmobil-Figur, da fällt die Frisur ab und so verschiedenste Sachen. Aber er weiß, egal was passiert, er kommt zu Papa und dann sagt er, Papa putt, Papa reparieren oder Papa heile machen. Und er weiß, Papa kann alles heile machen. Bei so einem Riss im Buch, da holt er direkt schon noch den Tesafilm dazu, damit ich dann die Seite wieder kleben kann. Und für meinen Sohn ist klar, mein Papa, der kann alles reparieren. Mein Sohn wird irgendwann feststellen, dass ich nicht alles reparieren kann. Und ich glaube, das gehört so zum Erwachsenwerden dazu, dass wir merken, unsere Eltern sind nicht allgegenwärtig, unsere Eltern sind nicht allmächtig, unsere Eltern sind nicht allwissend. Und beim Erwachsenwerden, da übertragen wir diese Schwächen unserer Eltern auf unseren himmlischen Vater, auf Gott. Dass wir das zwar eigentlich sagen, und wir sagen, ja, natürlich, Gott ist allmächtig. Und ja, Gott ist allwissend und Gott ist allgegenwärtig. Das wissen wir schon. Aber jetzt frage ich euch, wenn du weißt, dass Gott allmächtig ist, wenn du weißt, dass Gott allgegenwärtig ist, wenn du weißt, dass Gott allwissend ist, warum rennst du dann nicht bei jedem Problem zu Gott? In dem Vertrauen, dass Gott das lösen wird. Ich denke, da können wir von Kindern lernen. Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir können das nicht nur von Kindern lernen, wir können das sogar von Babys lernen. Babys finde ich total toll, die sind total süß und können immer auch süß aussehen, egal was sie machen. Aber Babys haben auch noch eine andere Fähigkeit. Die meisten Leute finden das nervig, aber es ist eigentlich eine richtig gute Fähigkeit. Also Babys können weinen, Babys können schreien. Babys weinen oder schreien, wenn sie Durst haben, wenn sie rülpsen müssen, wenn sie kacken müssen oder wenn die Windel voll ist, sogar wenn sie müde sind. Man denkt sich dann einfach, ja, schlaf doch einfach, Kind. Aber nein, das Kind braucht dann eine Hilfe, um einzuschlafen. Und gerade wenn man neu ist als Eltern, weiß man immer nicht so ganz, was braucht denn das Kind und dann versucht man so eine Liste abzuarbeiten, weil das Kind sich nicht so richtig klar kommunizieren kann. Aber was dieses Kind genau richtig macht, ist, es schreit um Hilfe. Und ein Kind schreit auch nicht oder ein Baby schreit auch nicht einfach mal nur so ein bisschen um Hilfe. Das ist mal so, dann ist sie wieder 5 Minuten ruhig. Dann irgendwann mal wieder, Also es wäre uns vielleicht angenehmer, obwohl eigentlich auch nicht, weil dann wird das Kind sich nicht sagen, was für Bedürfnis hat. Ein Kind schreit beständig durch, so lange, bis dann das Problem, was es hat, dann gelöst ist. Ich werde es jetzt mal hier vorne nicht vormachen. Ich glaube, das wird sehr unangenehm. Und ich denke, das müssen wir von Babys lernen, das müssen wir von Kindern lernen. Dass wir mit all unseren Problemen sofort zu Gott rennen und dass wir das Vertrauen darauf haben, dass unser Vater im Himmel unsere Gebete erhören wird und uns helfen möchte. Ich habe gesagt, wir haben einen zu kleinen Glauben oder wir haben einen Glauben an einen zu kleinen Gott. Wisst ihr, Glauben ist ja so ein Wort, wo ich eigentlich immer nicht so ein Freund von bin, weil Glauben ist so ein schwaches Wort. Wenn wir sagen, ja, ich glaube an etwas, da frage ich jemanden, ja, glaubst du, dass hier der FC Nürnberg nächste Woche gewinnt? Da sagt man, ja, glaub schon. Das ist eher so eine Vermutung, die man äußert. Aber wenn ich sage, ey, ich glaube an Gott, dann sage ich nicht, ja, ich vermute, dass er mir helfen kann. Sondern Glauben kann auch Vertrauen bedeuten. Und das ist eine ganz andere Form von Glauben. Und das ist auch die Art von Glauben, die wir in der Bibel finden. Da geht es beim Glauben nicht darum, dass wir vermuten, dass irgendetwas passieren kann, dass wir vermuten, dass Gott groß ist, oder dass wir vermuten, dass Gott uns in jeder Situation helfen kann, sondern dass wir wirklich fest darauf vertrauen. Dass wir ein festes Vertrauen darauf haben, dass Gott uns in jeder Situation helfen kann. Ich habe anfangs gesagt, wir müssen beständiger beten, und da habe ich dieses Beispiel gebracht von einem unüberwindbaren Problem. Und dann habe ich erzählt von Kindern, die mit ihren Problemen, die sie auch in ihrer Kleinheit nicht selbst bewältigen können, wie sie damit zu Gott kommen. Aber irgendwie kommen wir doch oft nicht ins Gebet zu Gott. Und ich glaube, das liegt daran, dass uns Probleme nicht groß genug sind oder uns zu groß sind. Bei zu groß habe ich ja gerade schon gesagt, dass uns da einfach der Glaube manchmal fehlt, dass wir sagen, ja, also bei Krankheiten, die wirklich schlimm sind, ja, was will Gott denn da machen? Da wirkt er doch sowieso nicht. Und dann beten wir da gar nicht erst. Oder bei Sachen, wo wir denken, ja, das hat gar keinen Zweck. Da denke ich, müssen wir neu dieses Vertrauen lernen. Aber oft ist es doch auch so, dass uns Probleme zu klein sind. Dass uns Probleme zu klein sind, als dass wir damit irgendwie vor Gott kommen wollen und ihn damit belästigen wollen. Oder dass wir gar nicht auf die Idee kommen, weil wir sowieso selbst diese Probleme lösen können. Und ich denke, wir müssen uns oder unsere Probleme ernster nehmen, damit wir sie Gott anvertrauen. Ich habe tatsächlich ein recht kurzfristiges Beispiel, ist mir gerade im Lobpreis aufgefallen. Ich habe seit gestern Nackenschmerzen und ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen, Gott dazu bitten, einfach weil es ein Problem ist, was man ja ertragen kann und das ist sowieso in ein paar Tagen weg. Aber ich habe dann gerade im Lobpreis gedacht, hey, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich mit diesem kleinen Problem nicht zu Gott gegangen bin. Und wenn wir unsere eigenen Probleme nicht ernst nehmen, ich glaube, manchmal passiert es uns auch, dass wir die Probleme anderer nicht ernst nehmen. Richard Foster sagt, wir beten nicht genug, weil wir nicht genug Mitleid haben. Weil uns die Probleme anderer nicht wichtig genug sind. Und ich denke, man merkt das immer, wenn in irgendwelchen Krisensituationen irgendwo etwas besonders Schlimmes passiert ist und das gerade in den Nachrichten ist, ob es ein Erdbeben, eine Überschwemmung oder ein Krieg ist, dass dann zur Anfangszeit wird immer ganz viel gespendet und zur Anfangszeit wird immer ganz viel gebetet, aber dann gibt es halt in den Nachrichten keine Neuigkeiten und man selbst ist da nicht so nah dran. Deswegen betet man für diese Sachen nicht mehr. Oder manchmal hören wir auch Neuigkeiten, dass, also ich habe das gerade zu der Corona-Zeit, hatte ich gehört, dass eine Missionsgesellschaft schließen musste. Und manchmal gehen wir diese Sachen so rational an, dass wir sagen, ja, ist ja klar, ist ja wirtschaftsmäßig, geht vieles runter und dann ist auch bei den Missionaren weniger Geld. Und manchmal nehmen wir Sachen nur rational wahr und sie führen uns nicht ins Gebet. Und wie traurig ist das? Aber auch in unserem Bekanntenkreis und in unserem Freundeskreis. Meine Frau zum Beispiel, die ist total schlau. Und wenn sie eine Prüfung schreibt, dann kriegt sie meistens eine sehr gute Note dabei. Aber trotzdem, wenn eine neue Prüfung kommt, dann fragt sie mich vorher, dass wir gemeinsam dafür beten können. Und sie hat Sorge, dass sie da nicht gut genug vorbereitet drauf ist. Ich könnte jetzt ganz rational zu meiner Frau sagen, schau mal, du schreibst immer gute Noten, du wirst diese Prüfung schon schaffen. Also rational gesehen ist es wirklich nicht notwendig, dass wir da jetzt beten. Aber das wäre erstens total lieblos und zweitens ist dieses Problem in ihr ja gerade real. Und ich denke, wir müssen mehr darauf hören, dass wir emotional mit den Menschen mitgehen und dass wir schauen, was sind gerade die Probleme, die in dem Leben anderer Menschen sind. Seien sie für uns noch so klein oder noch so groß, aber dass wir wirklich Mitleid mit anderen Menschen haben und dass wir wirklich bewusst für andere Menschen beten. Dass wenn wir sehen, dass jemand ein Problem hat oder auch ein Problem äußert, wo wir denken, das ist vielleicht gar nicht so ein großes Problem, dass wir diese Person ernst nehmen und dann für diese Person oder mit dieser Person beten. Jesus selbst hat total viel aus Mitleid gehandelt. Ich finde das sehr spannend. Ich hatte letzte Woche auch mal erzählt, dass er nach der Brotvermehrung alleine auf den Berg ging. Kurz vor der Brotvermehrung, da wollten die Jünger eigentlich die Leute wegschicken. Und da sagt Jesus, der sagt dort, diese Menschen tun mir sehr leid. Seit 3 Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause schicken, damit sie nicht unterwegs zusammenbrechen. Und er sagt zu Anfang, diese Leute tun mir sehr leid. Das Wunder der Brotvermehrung hat Jesus aus Mitleid herausgetan. An einer anderen Stelle, da steigt Jesus direkt zu Anfang mit ins Boot hinein und dann fahren sie auf die andere Seite des Sees. Und die haben vorher schon ganz viel gearbeitet und die wollten dann einfach auf der anderen Seite in Ruhe essen. Und dann steigen die aus der anderen Seite aus dem Boot heraus. Und das Witzige ist, die Menschenmenge, die hat gesehen, oh, die steigen ins Boot, die wollen auf die andere Seite. Also sind die um den See drumherum gelaufen. Und auf der anderen Seite erwartet die eine Menschenmenge, die sogar noch größer ist als vorher, weil alle Leute mitbekommen haben, oh, da laufen viele Menschen lang, da kommen wir mit und wir bringen auch unsere Kranken mit. Also stellt euch das mal vor, ihr habt einen vollen Arbeitstag gehabt und dann scheint die Arbeit kein Ende zu nehmen. Aber als Jesus aus dem Boot stieg und die Menschen sah, da ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Und er sagt, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Mitleid zu empfinden, das ist eines der klarsten Zeichen vom Heiligen Geist, dass wir an dieser Stelle einen Auftrag haben. Einen Auftrag zur Fürbitte, einen Auftrag fürs Gebet, einen Auftrag, diese Menschen zu begleiten. Was können wir also für unser Gebetsleben lernen? Wir können lernen, dass wir nicht beständig genug beten. Dass wir vielleicht ja einfach Anliegen, die wir haben, einmal vor Gott bringen. Vielleicht dann eine Woche oder einen Monat später mal wieder. Kein Baby der Welt schreit so. Babys schreien beständig, bis sie eine Antwort von Gott oder von ihrem Vater oder von ihrer Mutter bekommen haben. Und genau so sollten wir auch zu Gott beten. Deswegen sage ich dir, ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir beständig beten. Wir können jetzt auch überlegen, was kann uns dabei helfen. Ich habe mir früher mal in meinen die Bibel auf mein Kopfkissen gelegt, wenn ich morgens mein Bett gemacht habe. Und dann, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, wollte ich dieses heilige Buch nicht beiseite legen, ohne vorher entweder in diesem Buch gelesen zu haben oder mit Gott gebetet zu haben. Nun, jetzt, wo ich verheiratet bin und mit Kind im Bett und alles Mögliche, ist das jetzt nicht mehr mein Ritual. Aber wir haben heute diese digitalen Hilfen, dass wir ein Handy haben, wo man für jeden Tag ganz individuell einfach einen Wecker sich stellen kann. Oder eine Erinnerung oder im Kalender. Dass ihr wirklich sagen könnt, ja, montags, da will ich um 10 Uhr einen Gebetswecker haben, dienstags, da will ich um 13 Uhr einen Gebetswecker haben. Also ganz egal, wie durcheinander euer Tag aussieht, ihr könntet euch für jeden Tag entweder immer die gleiche Uhrzeit oder auch zur verschiedenen Uhrzeit einfach einen Wecker stellen, wo dann drin steht, bete. Ich habe gesagt, unser Glauben ist zu klein. Ich denke, da müssen wir wieder zurückkommen und wirklich an Kinder denken. Und mich fasziniert es immer wieder, wenn Benaja zu mir kommt und wenn das Problem auch noch so klein ist. Also Benaja hat über 50 Bücher, vielleicht sind es noch viel mehr. Wenn eine Seite jetzt einen Riss hat, ist doch kein Problem. Aber mein Sohn kommt damit zu mir. Und ich nehme mir gerne die Zeit, um diese Seite dann zu kleben. Und Gott, für den ist auch kein Problem zu klein, sondern Gott möchte sich um unsere Probleme kümmern. Und ich denke, das müssen wir wieder in unserem Herzen verinnerlichen. Und als Letztes, dass wir mehr Mitleid haben mit anderen Menschen, dass wir mitfühlen und wirklich, wenn wir sehen, dass an einer Stelle ein Problem ist, ob es in unserem eigenen Leben, ich muss mal kurz zu mir predigen, wenn ich mal wieder Nackenschmerzen habe, oder wenn es bei einer anderen Person ein Problem ist, selbst wenn es für uns ja nicht so wirklich ein Problem ist, dass wir einfach mit anderen Menschen ins Gebet gehen. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge von Jesus lernen, dann wird unsere Gebetserfahrung viel tiefer sein. Ich habe letzte Woche über die Meditation, das Ruhigwerden vor Gott, gepredigt. Und ich denke, es ist sehr positiv, wenn wir zuerst vor Gott ruhig werden und Gott zu uns reden lassen. Aber wenn wir danach auch all unsere Probleme oder auch all die Probleme unserer Freunde und unserer Bekannten dann vor ihn bringen. Petrus sagt, dass wir all unsere Bitten und Dank oder Flehen mit Flehen und Danksagung vor ihm bringen sollen. Und dass Gott, der Vater, diese erhören wird. Nächste Woche möchte ich übers Fasten predigen, weil ich denke, dass das nochmal eine ganz andere Form von Gebet ist, die auch total verschieden aussehen kann und wo ich mal ganz gespannt bin, wie wir das vielleicht auch in unser alltägliches Leben einbauen können. Wir wollen gleich noch gemeinsam das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl, da feiern wir, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, dass er seinen Leib für uns gegeben hat. Wenn wir das Brot brechen oder das Brot verteilen, dann denken wir daran, dass er für uns gestorben ist. Wenn wir dann den Wein oder den Traubensaft trinken, dann denken wir daran, dass er mit seinem Blut den neuen Bund besiegelt hat. Und dass er uns versprochen hat, dass er uns den Heiligen Geist schenkt, damit wir nicht mehr jedes Mal zum Tempel pilgern müssen, um ein Gebet an Gott zu richten, sondern dass wir wirklich jederzeit ein Gebet an Gott richten können und dass wir wissen, dass Gott jedes unserer Gebete erhört. Und dass wir durch diesen neuen Bund mit dem Blut auch wissen, dass Jesus auch jederzeit zu uns sprechen kann und dass Jesus auch jederzeit durch uns andere Menschen berühren möchte. Wir werden jetzt erst noch ein Lied hören oder gemeinsam singen, nicht? Nee, machen wir vorher. Genau, also wir singen jetzt noch ein Lied und dann machen wir danach das Abendmahl.